Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser.
Wenn man sich die Rhetorik hier in Italien anschaut, ja, dann würde man mit deutschen Ohren wirklich jeden Tag denken, jetzt ist es aus, ist es vorbei.
Italien und Deutschland verbindet nicht nur eine immer wieder verwobene Geschichte. Von Römern und Germanen, Führern und Duzen, Urlaubsreisen und Gastarbeitern, sondern auch eine gegenseitige Bewunderung für die Lebensleichtigkeit der einen und die Schaffenskraft der anderen. Außerdem eine gegenseitige Verachtung für den unnachgiebigen Kontrollzwang der einen und die chaotische Unverlässlichkeit der anderen. Und daraus folgen auch eine Sehnsucht danach, zu passender Zeit ein wenig mehr von den Fähigkeiten der anderen zu besitzen. Kurz, wir haben es hier mit manifesten Klischees zu tun, auf beiden Seiten. Darum geht es in dieser Episode von 8 Milliarden auch. Denn grundsätzlich geht es um drei Aspekte Italiens Anfang Februar 2021. Um ein Jahr Corona in dem Land, das Europa und Deutschland im vergangenen Februar und März den Ernst der Pandemie erst wirklich klar gemacht hat und uns vor Augen führte, was geschehen kann, wenn das damals neue Coronavirus ganze Regionen befällt und das Gesundheitssystem eines Landes nicht mehr mitkommt. Klischee Nummer 1. Italien ist schlecht vorbereitet und organisiert. Es geht um den italienischen Politzirkus und die Gefahr, die ein Staatsbankrott des Landes für die Europäische Union bedeutet. Klischee Nummer 2. Italiens Politik wird von Vetternwirtschaft und Eigennutz bestimmt und schert sich weder um das Wohl der Bevölkerung noch um das europäische Miteinander. Es geht schließlich auch um die Gefahr einer schon viel länger wütenden Infektion des ganzen Landes. Klischee Nummer 3. Italien wird ja eigentlich von der Mafia regiert und die Corona-Krise stärkt das organisierte Verbrechen noch. Diese Themen, diese Klischees und auch deren Relativierung möchte ich mit meinem Kollegen Frank Hornig besprechen, der als Spiegel-Korrespondent aus Italien berichtet.
Buonasera. Ringrazio il Presidente della Camera dei Deputati per l'espletamento impegnato, serio e imparziale del mandato esplorativo che gli aveva affidato.
Als Journalist sollte man dringend jedes Klischee meiden, Frank. Und natürlich wollen wir hier keine Klischees bedienen, aber es ist schwer in dieser Hinsicht nicht von Klischees zu sprechen, weil es seit dem Zweiten Weltkrieg 66 verschiedene Regierungen in Italien gegeben hat. Gerade haben wir Staatspräsident Sergio Mattarella gehört, der die Bildung der 67. ankündigt. Jetzt hatte man, oder hatte ich, den Eindruck, dass sich vor der Krise eine Koalition zusammengefunden hat, die sachliche Politik machen will. Und dann passieren, bitte erkläre mir das, politische Ränkespiele oder ähnliches. Und diese Koalition, die sogar Linke und Rechte vereinigt hat, wird aus dem Nichts gekippt und aufgelöst. Was ist da passiert?
Da kann man auf zwei Ebenen schauen. Das eine sind die ganz konkreten Machtspiele, ja, die Versuche der verschiedenen Politiker und Parteien, für sich das meiste herauszuholen, sich zu profilieren und davon zu profitieren. Das andere sind so darunterliegende längerfristige Trends, die die italienische Politik und die Gesellschaft gerade sehr prägen. 2018 haben wir die erste komplett populistische Regierung in Westeuropa bekommen, hier in Rom, in dem die Fünf-Sterne-Bewegung, eher linkspopulistisch orientiert, zusammen mit der rechten Lega von Matteo Salvini eine Regierung gebildet hat. Ein Novum für die westeuropäischen Demokratien. Dieses Experiment ist nach einem guten Jahr gescheitert, weil Salvini die Regierung zu Fall gebracht hat, in der Hoffnung, er selber könne dann Ministerpräsident werden.
Dignità vorrebbe che ci fossero le elezioni.
Wenn sie eine Würde hätten, hätten sie Neuwahlen ausgerufen. Wahlen sollte in einer Demokratie ein wunderschönes Wort sein. Die Souveränität gehört dem Volk. Offensichtlich können diejenigen, die Angst haben zu wählen, 6 Monate oder ein Jahr davon laufen, aber nicht für immer. Ich frage mich, was sie Italien bieten könnten. Das Einzige, was sie eint, ist ihr Hass auf die Lega.
Dann hat sich diese neue Regierung unter Ministerpräsident Conte gebildet, Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten. Und es gab die Hoffnung, dass es jetzt eine europafreundlichere Politik gibt, dass der Rassismus aufhört, die sehr scharfe, migrantenfeindliche Politik, die Salvini geführt hat, beendet wird. Und dieses Land, was so hoch verschuldet ist und so viele Probleme über die Jahre aufgebaut hat, so wenig Wirtschaftswachstum seit vielen, vielen Jahren nur vorweisen kann, jetzt tatsächlich sich mal öffnet und nach vorne blickt.
È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «io resto a casa». Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta.
Dann kam die Pandemie, die das Land brutal gepackt hat und die Regierung sehr beschäftigt hat. Und nun die Frage, wie geht's eigentlich weiter? Was machen wir mit diesen 209 Milliarden Euro EU-Hilfen? Und an dieser Stelle knackt es halt. Da hat die Koalition es irgendwie nicht geschafft, eine vernünftige Vision zu entwickeln und einen Plan für die nächsten Jahre, wie das Land wirklich umgebaut werden soll, wie der Reformstau, der im Land besteht, aufgelöst wird, wie man die überbordende Bürokratie endlich mal in den Griff bekommt, wie man die 7, 8, 9 Jahre lang Justizverfahren endlich mal verkürzt. Alle wissen, dass es diese Probleme gibt, aber es gibt wenig Ansätze, sie zu lösen.
Kannst du ermessen, woran das liegt? Also auch das Klischee, aber man hat immer den Eindruck, als wenn eine tolle Idee geboren wird und nach einem Jahr denkt jeder nur noch an sich und denkt sich, ah, ich muss hier jetzt aber eine bessere Position erreichen. Das ist bei Salvini sicher nicht der Fall. Irgendwie, ich will mehr Macht und so weiter und so fort. Oder ah, ich kann die jetzt doch nicht mehr leiden. Ist es genau das oder liegt das am Staatssystem oder an irgendwas anderem?
Ja, da müssen wir jetzt mal auf die Personen tatsächlich blicken. Und der große Bösewicht in der öffentlichen Wahrnehmung in Italien ist Matteo Renzi. Selber Ministerpräsident von 2014 und 16, vorher Bürgermeister in Florenz, erst 46 Jahre alt, hat also schon eine steile Karriere hinter sich, war derjenige, der die neue Mitte-Links-Regierung von Conte überhaupt erst mit ermöglicht hat, weil diese beiden Parteien, Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten, sich ja eigentlich nicht ausstehen können. Also er war einer der Gründungsväter. Kaum stand die Regierung, ist er aus der sozialdemokratischen Partei, der PD, ausgetreten und hat seine eigene kleine Partei gegründet, Italia Viva.
Schön pathetisch mit der feierlichen Enthüllung des Parteilogos als, Zitat, Symbol, Logo und Emblem unserer großen Familie.
È il momento di conoscere il simbolo, il logo, l'emblema della nostra grande famiglia.
Und der Traum von Renzi war es immer gewesen, so eine Art italienischer Macron zu werden. Ja, so eine Sammlungsbewegung, die die Sozialdemokraten an den Rand drängt, überflüssig macht. So wie es Macron ja in Frankreich gelungen ist, wo die Sozialisten am Ende, glaube ich, bei 6% oder so gelandet sind. Ja, das war das große Ziel von Renzi in Italien. Und darin ist er gescheitert. Er liegt nur noch bei 2% in den Umfragen. Je kleiner seine Bedeutung im Land ist, desto lauter wird er, desto mehr dreht er die Lautstärke auf und kommt mit immer neuen Forderungen um die Ecke. Und das war im Grunde so das Machtspiel auf der Ebene der Personen. Das führte zum Sturz der Regierung.
In der Öffentlichkeit steht er als der Bösewicht da. Ist er das denn deiner Meinung nach auch tatsächlich oder hängt da noch mehr dran?
Naja, in seiner Kritik hat er immer wieder auch recht. Ja, also er legt schon den Finger in die Wunde, wenn es darum geht, wie wird der Wiederaufbauplan für diese 209 Milliarden Euro, wie wird er verwaltet, wer verteilt das Geld, wer kontrolliert das, wie wird sichergestellt, dass das Geld überhaupt auch wirklich investiert ist und nicht einfach jahrelang irgendwo rumliegt, nutzlos. Ja, da hat er schon sehr, sehr passende Punkte auch angesprochen. Der bisherige Ministerpräsident Conte hat versucht, mit einer Taskforce das alles ganz eng bei sich zu halten. Nicht nur Renzi, auch die anderen Koalitionspartner, auch denen hat es nicht gefallen, dass sie außen vor bleiben sollten. Also er hat durchaus in manchen Punkten eine berechtigte Kritik, aber dann kommt sein großes Machtbewusstsein, sein Geltungsbewusstsein, seine große Hoffnung, noch einmal richtig groß rauszukommen. Da steht er sich meiner Meinung nach oft selbst im Wege.
A lot of people called me, Matteo, if you don't open the crisis, you will have a lot of jobs, a lot of places in the government. I refuse the places in government because my priority is not my party, is my country, is not Italia Viva, is Italy. That is the only priority. And for that, I'm so happy because we achieved a great result with Draghi.
Ich glaube einfach, dass in dieser Situation wo die Pandemie noch dramatisch läuft, es ein Impfchaos gibt, einen wirtschaftlichen Zusammenbruch, massive soziale Probleme, drohende Arbeitslosigkeit. In dieser Situation haben, glaube ich, die wenigsten Verständnis dafür, dass Neuwahlen ausgerufen werden sollten, dass es einen monatelangen Wahlkampf, langwierige Regierungsbildung gibt. Ja, das versteht man nicht, sondern die Leute werden sagen, rauft euch zusammen und macht endlich eure Arbeit.
Ich habe gestern mit italienischen Freunden telefoniert und eigentlich sagen sie unisono, es kann doch nicht sein, dass wir alle 2 Jahre eine neue Regierung kriegen und dann brauchen die 6 Monate, um sich zu sortieren und aufzustellen und in der Zeit passiert überhaupt nichts. Das ist so schon schlimm, aber genau wie du gesagt hast, in dieser Krise kann man es eigentlich nicht fassen. Was passiert denn mit dem Volk? Lassen sie das weiter mit sich machen?
Ja, die Italiener sind auch selber ganz schön wankelmütig und suchen sich häufig einen Star, der dann eine Zeit lang bewundert wird, dann wird so schnell nicht geliefert, dann kommt der nächste dran. Renzi hatte große Erfolge 2014, als er anfing, ja, und hatte wirklich so, war ein sehr charismatischer Politiker, ja. Dann kam Salvini als Vizepremier, Innenminister, hat einen Riesenerfolg, die Plätze in Italien überall voll, 30-35% der Menschen jubelten ihm zu, ja, mit seiner antieuropäischen und gegen Flüchtlinge gewendeten Rhetorik. Dann stieg Conte, der parteilose Professor, Juraprofessor und Ministerpräsident, zum beliebtesten Regierungschef der letzten 25 Jahre auf. Ja. Jetzt ist er gestürzt. Wer ist jetzt der nächste Held? Also es bewegt sich wahnsinnig schnell und es gibt wenig Konstanz, was so ein bisschen auch, wie du gerade schon sagtest, in der italienischen Geschichte ja seit langem zu beobachten ist. 66 Nachkriegsregierungen haben wir gerade hinter uns.
Man fürchtet, finde ich, so als außenstehender Beobachter, dass in einer solchen Situation die Gespenster an den Rändern, nenne ich das mal, wieder in den Vordergrund spuken könnten. Also die schon angesprochenen Salvini, Giorgia Meloni von Fratelli d'Italia, die, korrigiere mich, ich noch als krasser als Salvini empfinde, nach dem, was ich recherchiert habe, und sogar so Uraltgeister wie Silvio Berlusconi. Wie groß ist die Gefahr, dass solche Leute wieder nicht nur als Stars ins Rampenlicht, wie du gerade gesagt hast, sondern sogar an die Machthebel geraten?
Ja, lass uns mal über das rechte Lager, über das Mitte-Rechts-Lager sprechen. Das ist super interessant, was gerade da passiert. Allen Umfragen zufolge stabil seit langer Zeit hat dieses Mitte-Rechts-Lager eine Mehrheit in Italien. Deswegen fordern Salvini und Giorgia Meloni auch bei jeder Gelegenheit Neuwahlen und lauern auch jetzt noch darauf, dass es dazu kommt, weil sie hoffen, dass sie dann eine Regierung bilden können. Was manchmal übersehen wird, ist, dass in diesen Umfragen 40% der Italiener sagen, sie wissen gar nicht, für wen sie sich entscheiden wollen. Also ich glaube, die Lage ist insgesamt ein bisschen weniger deutlich, als es von den Mitte-Rechtskräften dargestellt wird. Aber nicht nur das bisherige Regierungslager steht gewaltig unter Druck, wie wir gerade gesehen haben, sondern auch die Opposition. Auch da sind feine Risse zu sehen, feine Bewegungen, von denen man noch nicht ganz genau weiß, wo sie hinführen. Salvini war der große Star. Er hatte 35% in den Umfragen. Er ist inzwischen auf 25% abgesunken. Also sein Stern, ich will nicht sagen, sein Stern verglüht, aber er hat den Höhepunkt seiner Popularität fürs Erste hinter sich gelassen. Die große Aufsteigerin ist Giorgia Meloni von den Fratelli d'Italia, einer, ja, man kann fast sagen, postfaschistischen Partei.
Imagine you're in government tomorrow. The economy is doing very bad in Italy. What is your priority? What would you do?
Well, I think that what Donald Trump is doing in USA could work even here. Low taxes, money on investments. Defending the Italian brand, which is the most important and precious thing we have, that could create a different future for our economy.
Ein Statement Giorgia Melonis von vor etwa einem Jahr. Ihrer Partei Fratelli d'Italia wird häufig eine deutliche Mussolini-Nostalgie nachgesagt. Sie selbst bezeichnet sich als schon rechts geboren und war damals unter Berlusconi Jugend- und Sportministerin. Wie rechts ist Signora Meloni und ihre Partei, Frank?
Sie ist deutlich, also ich tue mich schwer mit so Worten wie radikal und extrem, aber sie steht einfach sehr viel deutlicher am rechten Rand als Salvini. Dann haben wir Berlusconi, der eine schillernde Vergangenheit hat, über den sich viele Italiener, viele Deutsche seit langem lustig machen. Wir wissen von den Bunga-Bunga-Partys, von den jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen um alles, was er getan hat. Aber seine Partei Forza Italia steht im Vergleich zu Salvini und Meloni doch eher in der Mitte des politischen Spektrums. In der rechten Mitte, aber eben nicht am rechten Rand. Deswegen kommt Berlusconi auf einmal, obwohl seine Bedeutung geschrumpft ist und er in den Umfragen eher so bei 8-9% etwa steht, ja, kommt ihm gerade eine große Bedeutung vor, weil die Hoffnung besteht, dass mit Berlusconis Leuten und den europäisch gestimmten Kräften im Mitte-Links-Lager eine neue Mehrheit vielleicht entstehen kann.
Im Hintergrund hören Sie den Berlusconi-Song aus einer ausklingenden Glanz- und Prunkzeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Meno male che Silvio c'è. Gut, dass es Silvio gibt.
C'è un grande sogno che vive in noi. Siamo la gente della libertà. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è.
Mehrheitsbildung, verständlich. Mit allen politischen Tricks nachvollziehbar. Aber Berlusconi, Frank, dieser untote italienischer Politik.
Er ist 84 Jahre alt. Man würde denken, eigentlich könnte man sagen, seine Karriere, seine politische ist dann vielleicht auch mal vorbei. Aber er sitzt jetzt im Europaparlament und manche sagen, sein Lebenstraum sei, selber Staatspräsident zu werden. Die Wahl ist nächsten Januar für 7 Jahre. Dann würde er sozusagen als 85-Jähriger bis zum Alter von 92 als repräsentatives Staatsoberhaupt fungieren, wenn das tatsächlich einträte.
Wenn das einer schafft, dann Berlusconi, oder?
Es gab einen tollen Film, es gibt einen tollen Film gerade auf Netflix, einen Dokumentarfilm, der schon 2-3 Jahre alt ist. Er hat einem Journalisten Zugang zu seinem Palast in der Nähe von Mailand gewährt. Der Mensch ist dort, der Journalist ist dort, ich glaube, 30, 40 Mal zum Interview aufgetaucht, bekommt eine Führung durch diesen Palast. Man sieht seine Kunstsammlung. Irgendwo sieht man ein Bild von Mussolini in der Ecke stehen. Es ist unfassbar. Sehr, 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 sehr glänzend und auf irgendeine schreckliche Weise auch faszinierend. Ja.
Diese rechten Strömungen, sage ich jetzt mal ganz wertfrei. In Deutschland hat das ja immer eine andere Konnotation. Finde ich deswegen so spannend, weil Italien ja eine ähnliche Vergangenheit hat wie Deutschland, aber damit immer etwas lässiger umzugehen scheint. Gerade hast du gesagt, in Berlusconis Villa hängt ein Mussolini-Bild. Und ich glaube, in Italien ist das auch gar nicht schlimm und wird auch gar nicht so gravierend bewertet wie bei uns. Kann das sein, dass dadurch halt auch extremere Positionen größere Chancen besitzen?
Lass mich darauf, gehe ich sofort ein. Ich möchte noch mal kurz eine Sache zu Salvini ergänzen und zu dieser Analyse des rechten Lagers. Man darf auch nicht vergessen, auch Salvini, auch Meloni freuen sich über 209 Milliarden Euro, die Europäische Union für Italien bereitstellen will. Das ist natürlich ein Dilemma für diese beiden Parteien und diese beiden Politiker. Denn sie haben bisher mit antieuropäischer Rhetorik Stimmung gemacht. Jetzt kommt Europa daher, flapsig gesagt, schüttet Italien mit Geld zu. Dann kommt es natürlich schlecht an, wenn man als Lega-Chef, als Fratelli d'Italia-Chefin von früh bis spät über Europa herzieht. Also auch das verändert das rechte Lager gerade. Und die entspannende Frage wird auch sein, ob Salvini und die Lega, die ja in Norditalien, wo sie herkommt, viele Unternehmer vertritt und eigentlich, ich würde mal sagen, so einer CSU-Publikum auch bedient, ja, ob die Lega nicht tatsächlich sich auch mehr Richtung Mitte orientieren muss auf Dauer. Auch eine neue Regierung, wenn sie mal eines Tages käme mit Salvini, kann natürlich nicht sagen, wir nehmen das Geld, aber wir beleidigen euch von früh bis spät.
Hake ich gleich mal ein. Ich würde jetzt aus dem Bauch raus Salvini das durchaus zutrauen, dass ihm das überhaupt nichts ausmacht, sich da ein bisschen neu zu orientieren, oder?
Naja, Salvini wird in Deutschland manchmal ein bisschen verzerrt wahrgenommen. Also natürlich ist er ein Rechtspopulist, aber er hat auch ein großes Charisma. Er hört den Menschen zu, er war vor Beginn der Pandemie ständig draußen auf den Marktplätzen, stellt sich geduldig hin, 3 Stunden lang, macht mit jedem, der kommt, ein Selfie, hört sich die Probleme der Menschen an. Seine ganze Rhetorik ist immer sehr freundlich, lustig, auf die Menschen hinbezogen. Das ist jetzt kein Björn Höcke der italienischen Politik. Er ist ein Rechtspopulist, er ist ein gefährlicher Rechtspopulist, aber er ist eben meiner Meinung nach kein kein Rechtsextremer. Diesen Unterschied muss man schon deutlich machen. Und deswegen hat er auch, weil er die wirtschaftlichen und sozialen Sorgen der Italiener immer wieder anspricht, diesen Rückhalt.
Und die fortwährende Präsenz Mussolinis?
Eine Vergangenheitsbewältigung, wie es sie in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat, hat es in dieser Form in Italien so nicht gegeben. Es gibt ein viel unkritischeres Verhältnis zum Faschismus, zur Mussolini-Ära. Natürlich gibt es Kritik, aber in dieser Tiefe auch, dass man, das so wie bei uns, dass man in der Schule sich ständig damit auseinandergesetzt hat. Also wenn ich mich daran erinnere, als Hitler das rosa Kaninchen stahl, diese sehr, sehr intensive Auseinandersetzung ist in Italien auf einem anderen Niveau nur passiert. Das merkt man auch, wenn man im Land unterwegs ist. Ja, ich war vor Ausbruch der Pandemie, war ich mal auf einer Veranstaltung mit Salvini in Sabaudi, also einem modernen Badeort, nicht allzu weit von Rom entfernt. Faschistische Architektur von Mussolini in Auftrag gegeben. Da stehen auch die Sprüche von Mussolini. Ja, bestimmte Dinge, Aussprüche von ihm sind noch in Stein gemeißelt dort. Da gibt es überhaupt keine, wie soll ich sagen, keine Tafel, die sich irgendwie kritisch damit auseinandersetzen würde. Da gibt es so Fotos, die überall aufgehängt sind, wie irgendwelche Filmstars da früher gefeiert haben. Und dann irgendwie auch ein Foto von Mussolini, der halt auch gerne da war. Und ohne kritische Distanz. Es gibt in den Bergen, nicht allzu weit von Rom, ja, gibt es einen Wald, in dem das Wort Dux, ja, also Führer, der Titel von Mussolini, ja, ist sozusagen, der Wald ist in Form des Wortes Dux immer noch geführt. Ja, da gibt es große Fotos, auf denen man sich das anschauen kann. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ein Wald in Form eines Hakenkreuzes heute noch irgendwo stehen würde.
La situazione è sotto controllo, nel senso che abbiamo avuto dei nuovi casi di coronavirus, come sapete, nell'Odigiano. Adesso ci sono due casi accertati in Vouganio, in provincia di Padova, anche se qui siamo ancora in corso di verifiche per la conferma definitiva.
Frank, Italien war das Symbol der ersten schockierenden Pandemie-Realität in Europa. Inzwischen ist das Land ein bisschen aus dem Corona-Fokus gerückt, meiner Meinung nach. Woran liegt das?
Naja, vor genau einem Jahr ist es ja losgegangen. In Rom am 31. Januar haben sich zwei chinesische Touristen, ein Rentnerpaar, krank gemeldet. Das sind die ersten Corona-Patienten in Italien gewesen, in ganz Europa, im Westen. Und damit ging es damals los. Da haben die Römer sehr schnell und effizient reagiert. Die kamen ins Krankenhaus, wurden isoliert und es gab keinen Ausbruch. Das Virus hat sich hinterher nicht verbreitet. Das kam ja dann sehr schnell im Februar in Norditalien dann zur Geltung allerdings. Dann gab es die erste rote Zone Mitte, Ende Februar. Und am 10. März ging es dann landesweit richtig zur Sache und der Lockdown begann.
Viel härter als bei uns.
Viel härter als bei uns. Und damit haben wir im Grunde jetzt ein Jahr Corona in Italien, ein trauriges Jubiläum. Es ging viel härter los als in Deutschland. Es war auch eine sehr, sehr mutige Entscheidung der Regierung damals im vorigen Winter, einen Lockdown landesweit zu verhängen. Das war zum ersten Mal in einer westlichen Demokratie, dass im Grunde die Bürgerrechte weitgehend außer Kraft gesetzt wurden, das Land in so eine Art Ausnahmezustand versetzt wurde und man gar nicht mehr vor die Tür gehen durfte. Daran haben wir uns alle gewöhnt in allen westlichen Staaten, aber Italien war das Versuchslabor damals.
Ich hatte zwischendurch den Eindruck, als wenn sich die Menschen an den Modus, an den Krisenmodus besser gewöhnt hätten als hier, wo du immer noch Stimmen hast, oh, ich kann jetzt keine Freunde treffen und so weiter und so fort. Wie ist das wirklich?
Ja, in den ersten Monaten war das wirklich so. Die Italiener haben ja mit einer unfassbaren Disziplin auf die Vorschriften reagiert und haben die Regeln ganz überwiegend sehr, sehr genau befolgt. Mir schien das so, wenn ich auch mit Freunden in Deutschland damals telefoniert hatte. In Italien gab es fast eine preußische Disziplin und in Berlin zumindest eher so eine mediterrane Gelassenheit, ja, und so ein Schulterzucken und es betrifft uns doch nicht, ist uns doch egal. Also Italiener haben das sehr genau befolgt in den ersten Monaten.
Diese Krise hat ja nicht nur in Italien drei Aspekte, einmal den gesellschaftlichen, den wirtschaftlichen und den medizinischen Aspekt. Und korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber man hatte den Eindruck, als wenn in Italien Mängel im Gesundheitssystem ganz böse offengelegt worden wären durch die Krise. Ist das anders inzwischen?
Natürlich hat Italien versucht, sein Gesundheitssystem zu verbessern, aber das geht auch nicht so schnell. Deutschland gibt, glaube ich, ungefähr dreimal so viel Geld für das Gesundheitswesen aus wie Italien. Ich habe vor einigen Monaten mal in Sizilien recherchiert, dann wurde halt aus Rom verfügt, ihr braucht so und so viel mehr Intensivbetten auf euren Intensivstationen. Hier gibt es halt für, ich glaube, 5-6 Millionen Einwohner auf der Insel, gibt es irgendwie 500 Betten oder 400. Das ist sehr, sehr wenig. Da haben die Ärzte auf Sizilien gesagt, ja schön, man kann das beschließen, man kann auch die Betten dahinstellen und Bildschirme aufbauen, aber wo ist das Personal? Wo sind die Anästhesistinnen, Anästhesisten, wo sind die Pfleger, die intensiv in der Intensivmedizin wirklich geschulten Fachkräfte? Die sind nicht da und die kann man ja auch nicht in 3-4 Monaten einfach umschulen und dahinstellen. Also es ist ein langwieriger Prozess, schwer.
Auch Italiens Wirtschaft fand sich unter der Lupe weltweiter Berichterstattung wieder, so habe ich das empfunden. Insbesondere das bekannte Nord-Süd-Gefälle mit der Lombardei als Produktionsmotor. Und dazu schwang immer so die lange lauernde Befürchtung mit, dass ein wirtschaftlicher Kollaps Italiens eine Gefahr für die gesamte EU darstellt. Wie geht Italien inzwischen damit um? Ist diese Gefahr immer noch da?
Ja klar, die Gefahr ist da, die ist riesengroß. Ende März läuft ein allgemeines Kündigungsverbot aus, was jetzt seit vielen Monaten, ich würde sagen seit einem Jahr gilt. Die Leute durften nicht entlassen werden. Es gab auch so eine Art Kurzarbeitergeld. Es gab eine ganz vernünftige soziale Absicherung, auch wenn die Dinge insgesamt immer sehr langsam nur in Gang kommen in Italien. Und jetzt gibt es die große Gefahr, das große Risiko, dass viele Menschen ihren Job verlieren werden. Also die wirtschaftliche Not ist da, wurde aber durch politische Maßnahmen im Grunde erstmal so in Zaun gehalten. Das wird natürlich auf Dauer nicht gehen.
Wird auch ohne EU-Gelder nicht gehen und die stehen jetzt in Aussicht.
Das ist richtig. Die EU ist ja aus zwei Gründen besonders wichtig für Italien gerade. Einerseits hat die Europäische Zentralbank viele Staatsschulden aufgekauft, viele Anleihen Italiens und ein Rettungsschirm aufgebaut, sodass die Zinsen für Italien bezahlbar sind und der Staatshaushalt einfach nicht zusammenfällt, das Finanzsystem steht. Und der andere Punkt ist das historische Rettungspaket, was im vorigen Jahr beschlossen wurde. Der größte Anteil ist für Italien vorgesehen, 209 Milliarden Euro, eine Riesensumme, unvorstellbar, die Italien ab diesem Jahr und in den nächsten Jahren zur Verfügung haben soll, um das Land zu reformieren.
Zeit für Klischee Nummer 3. Die Mafia Italiens. Wobei Mafia ein höchst ungenauer Sammelbegriff für diverse Organisationen, regionale Verbünde und lokale Machtfamilien ist. Wie zum Beispiel die sizilianische Cosa Nostra, die kalabrische Ndrangheta oder der weitverzweigte Clan des 2015 verstorbenen, selbsternannten Königs von Rom, Vittorio Casamonica. Ich glaube, jeder weiß, was mit dem Begriff gemeint ist, weil es um eine gewisse Art geht, Geschäfte zu machen. Frank, was hat die Mafia in der Krise besser gemacht als die italienische Politik?
Na, der Staat hat schon lange gebraucht, um mit seinen Hilfen bei der Bevölkerung auch anzukommen. Ja, wieder kommt die Bürokratie ins Spiel. Ja. Es ist unglaublich schwer, irgendwelche Hilfen in Anspruch zu nehmen auch. Ja. Kleines absurdes Beispiel. Letztes Jahr gab es einen Bonus, wenn man ein neues Fahrrad kauft, ja, oder ein E-Bike, ja, dann gab es Unterstützung vom Staat, weil man die Leute aus den öffentlichen Verkehrsmitteln fernhalten wollte, ja, und die Leute dazu bringen wollte, in einem grünen Individualverkehr einzusteigen, was in Italien anders als in Deutschland oder in den Niederlanden vielleicht noch nicht so verbreitet ist. So, das dauert Monate, bis dann dieser Bonus überhaupt tatsächlich erst verfügbar ist. Und da ist es unfassbar kompliziert, Formulare, Anträge, dann dieses Geld tatsächlich auch zu bekommen. Und das ist noch jetzt kein überlebenswichtiges Beispiel. Ja. Viele kleine Unternehmen, Gastronomen, Cafés, ja, wie in Deutschland und in allen anderen getroffenen Ländern auch, fragen sich, wie sollen sie ihre Miete bezahlen, ihre Unkosten bezahlen, wenn sie geschlossen sind. So, wo kommt das Geld jetzt an vom Staat? Ja, sie kämpfen, es kommt nicht, es dauert, sie geraten unter Druck, die Banken geben ihnen keinen Kredit. So, dann kommt die Mafia. Ich habe das mit italienischen Kollegen, diese Recherche gemacht zur Mafia in Rom. Wir waren bei einem Gastronomen in einem der Stadtteile, so ein bisschen wie Neukölln oder Kreuzberg in der Nähe des Bahnhofs in Rom, ja. Da sagt uns dieser Gastronom, ja gut, er hat diese ganzen Probleme finanziell, er bekommt keinen Kredit von der Bank, er sitzt in seiner Trattoria und eines Tages kommen zwei Herren vorbei, ja, klopfen, ganz freundlich, gut angezogen, sehr höflich und fragen, wie geht's dir denn und wie kommst du denn klar und dann sprechen sie über die Banken und dann sagen sie, okay, wir können dir ja einen Kredit geben, ja, du bekommst von uns ein Darlehen, ne? Und dann werden aber Zinsen von 20-30% verlangt.
dafür, dass das Geld sofort verfügbar ist, ne?
Das Geld kommt. Er ist verzweifelt, ja. Er kann seine Unkosten irgendwie begleichen und sie sagen, du hast ein Jahr Zeit, dann kannst du es uns zurückzahlen. Und wenn du es nicht zurückzahlen kannst, ist es auch nicht schlimm, dann steigen wir als kleine Teilhaber in deine Trattoria ein. So, ja. Und das passiert halt vielfach. So. Und da kommt die Mafia eben, setzt bei den Sorgen der Menschen an.
Warum funktioniert diese alte Masche nach wie vor so gut und verfängt so schnell? Gerade in Italien, wo man, zumindest glaubt man das von außen, doch die Strukturen und die Konsequenzen, die du gerade aufgelegt hast, so gut kennen müsste. Aber wahrscheinlich ist es die reine Not, habe ich gerade gedacht.
Ja, aber man muss natürlich auch sehen, du sagst es völlig zu Recht, dass Italien schon sehr, sehr strenge Anti-Mafia-Regeln hat und sehr berühmte und effiziente Ermittler, Staatsanwälte, Ordnungskräfte, die der Mafia hinterhersteigen von früh bis spät. Also es wird auch sehr, sehr viel gemacht. Aber sie ist einfach so groß. Wir nehmen immer noch den Sammelbegriff Mafia, ohne jetzt über Cosa Nostra, ja, und Drangheta und die verschiedenen lokalen Mafia-Clans aus Rom zu sprechen. So, weil sie einfach so groß und weit verbreitet sind. Aber der Staat hat auch viel gemacht und die Justiz macht viel. Gerade hat in Kalabrien einer der größten Anti-Mafia-Prozesse der italienischen Geschichte begonnen. Ein Riesenverfahren, von dem man sich einiges versprechen kann. Der Oberstaatsanwalt Gratteri, der dort die Ermittlungen geführt hat, beschreibt, wie sich die Mafia eben auch verändert hat. Er sagt, heute wird weniger geschossen. Ja? Dafür sind die Verbindungen mit der öffentlichen Verwaltung viel intensiver. Mafia ist nicht mehr wie im Kino. Ja? Es ist nicht die blanke Gewalt. Gerade in Rom, das war unsere Recherche, sieht man eben, wie ich auch gerade beschrieben habe, am Beispiel des Gastronomen. Ja? Sie bieten Hilfen an, Wucherzinsen. Ja? Aber es ist etwas anderes als Straßenschlachten. Ja? Dann wird Geld gewaschen, sie kaufen sich ein. Ja. Kleine Unternehmen, die vielleicht kurz vor der Pleite stehen, werden aufgekauft. Und so wird der Einfluss dann ausgeweitet.
Der aufgekaufte Kleinunternehmer, der sich erst verschuldet hat, dann die stillen Teilhaber mit reinnehmen musste, weil er seine Schulden nicht bezahlen konnte. Kannst du sagen, werden die dann mitgenommen und dann vielleicht als Angestellter weiter beschäftigt?
Das kann ich nicht sagen. Aber was man sagen kann, es ist natürlich ein Milliarden-Business heute, ja, ein Milliardengeschäft. Und das besteht natürlich nicht ausschließlich darin, dass Leute erpresst und entführt werden, wie wir es aus den Krimis kennen, sondern da geht es einfach um Investitionen. Wo fließt das Geld hin und wo bringt es den höchsten Ertrag? Trotzdem gibt es diese Kinoszenen auch. Ja. In Rom ist vor ich glaube, 4-5 Jahren einer der lokalen Mafia-Bosse gestorben. Ja. Die Beerdigung, unfassbar. Ja, der Sarg in einer schwarz-goldenen, sechsspännigen Kutsche wird durch die Stadt gezogen. Vor der Kirche wird die Titelmelodie von Der Pate, von dem berühmten Kinofilm, gespielt. Ein Hubschrauber lässt rote Rosen auf die Trauergemeinde herabregnen. All das ist auch noch irgendwo zu sehen. Es ist einfach eine sehr schillernde Welt. Ja.
Du hast ja gerade den Maxi-Prozess angesprochen. Ich frage mich, ob das Auswirkungen in der jetzigen Situation auf die politische und gesellschaftliche Situation in der Krise haben kann, wenn so ein Prozess jetzt gerade stattfindet.
Dass die Mafia selber jetzt in den politischen Auseinandersetzungen ernsthaft eine bedeutende Rolle spielt, würde ich nicht sagen. Sie ist für Italien, es ist schon interessant immer für Italien, weil, wie wir vorhin besprochen haben, die Regeln relativ scharf sind. Wenn du hier ein Haus baust, musst du alle möglichen Formulare unterschreiben, dass du nicht verschwägert und verwandt bist mit irgendwelchen Leuten in der Bauverwaltung und so. Also es gibt viele, viele Regeln. Es geht darum, dass Italien viel versucht, um die Mafia einzudämmen und zurückzuhalten, dafür zu sorgen, dass sie nicht die Millionen- und Milliardenaufträge bekommt, um eine neue Autobahn zu bauen und so, ja. So. Und diese Anti-Mafia-Politik führt aber, das ist jetzt die Kritik der Rechtspopulisten, oft dazu, dass große Bauprojekte liegen bleiben, dass nichts im Land vorankommt, weil sozusagen aus Angst, dass Anti-Mafia-Regeln nicht eingehalten werden, aus Sorge, dass es irgendwo eine Korruption entstehen könnte, passiert dann am Ende gar nichts. Das ist die Kritik, die Salvini sehr oft vorgetragen hat, die auch von vielen Menschen geteilt wird. Wenn man sagt, okay, was hilft es, wenn wir hier eine Rieseninvestition haben und wir schauen jahrelang auf eine unvollendete Baustelle? So. Umgekehrt möchte man natürlich genau diese Vetternwirtschaft, den Einfluss von irgendeine Art von mafiösem Geld natürlich verhindern. So, und das ist so ein Konflikt, mit dem man eben hier auch hadert.
Wem vertrauen die Italiener mehr, der Politik oder der Mafia in einer Krise?
Naja, da würde ich schon sagen, ganz, ganz eindeutig der Politik. Egal, wie man jetzt die aktuelle Krise bewertet, Giuseppe Conte und Angela Merkel sind, habe ich neulich gelesen, die einzigen beiden Regierungschefs in Europa, die eine Mehrheit der Bevölkerung gerade hinter sich bringen mit ihrer Politik. Conte ist jetzt, wir haben darüber gesprochen, über Renzi gestürzt, aber hat schon eine sehr, sehr große Anerkennung bekommen. Die Italiener sind sehr, sehr hart gestartet in der Krise, sind dann durch sehr harte Maßnahmen im Sommer gut herausgekommen und stehen im Herbst und im Winter zwar nicht als Musterschüler in Europa, aber doch deutlich besser als Franzosen, als Spanier und Briten, nur mal um das zu nennen. Ja? Die haben schon was erreicht. Die sind nicht fantastisch, aber auch im Vergleich zu den Deutschen, die sich als die großen Musterknaben gefühlt haben, die glaubten, ihnen könne ja gar nichts passieren in der Pandemie, müssen ja nun sehen, dass ihre Zahlen auch sehr dramatisch hochgegangen sind und die Lage in manchen Gegenden wirklich richtig außer Kontrolle geraten ist. Und manche Informationen, die ich aus Sachsen oder Thüringen teilweise höre und aus der Ferne verfolge, erinnern mich schon auch an das, was in Norditalien teilweise passiert ist letztes Jahr.
Nun hat Staatspräsident Sergio Mattarella gesagt, Mario Draghi wolle er in den Quirinalspalast bestellen, was für mich gleichbedeutend ist, oder hast du, glaube ich, auch geschrieben, dass er mit der neuen Regierungsbildung beauftragt ist. Was kann man zu diesem Mann sagen, der lange Zeit, ich glaube, ein verhasster Mensch war, weil er die EZB geleitet hat?
Das stimmt. Gleichzeitig gilt er in Italien in weiten Teilen der Politik ja als sehr kompetent, als effizient, als guter politischer Manager. Super Mario wird er hier genannt, also eine Art, wie so eine Art Geheimwaffe der italienischen Politik. Wann immer es hier in den letzten ein, zwei Jahren politisch gekriselt hat, tauchte immer der Name Draghi auf. Jedes Mal hieß es, okay, wir brauchen jetzt aber die große Expertenregierung mit großem Sachverstand, angeführt von Mario Draghi. Also das ist schon der renommierteste Name, den Mattarella hier hervorholen konnte. Ob ihm das jetzt gelingt, eine Mehrheit auch selber im Parlament zusammenzubringen, das muss man sehen. Ob jetzt also aller Streit auf einmal wegfällt, nur weil dieser von Mattarella besonders geschätzte ehemalige EZB-Präsident daherkommt, das werden wir sehen. Das ist so eine technische oder institutionelle oder Expertenregierung, Regierung der nationalen Einheit, wie auch immer man das nennt. Dass es so etwas geben kann, hat Italien ja schon häufiger vorgemacht. Bei der Eurokrise 2011 bis 2013 hat Mario Monti, ehemaliger EU-Kommissar, die Regierung geführt. Auch das war eine technische Regierung. Übrigens eben auch nicht gerade nur einen Monat oder so, sondern zwei Jahre lang. Denkbar ist das und möglich ist das. Es kommt noch hinzu, dass im Januar nächsten Jahres der Staatspräsident neu gewählt wird und sechs Monate vor diesem Wahltermin der Präsident das Parlament nicht mehr auflösen kann. Dann beginnt das sogenannte weiße Semester. Das heißt, ab Juli, August sind Neuwahlen ausgeschlossen. Wenn jetzt also so eine Expertenregierung zustande käme, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie auch für das gesamte Jahr im Amt bleiben wird. Aber wir sind in den letzten Tagen und Wochen schon sehr oft überrascht worden, was in Italien passiert. Ich bin vorsichtig mit meinen Prognosen geworden.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Alle unsere Podcasts hören Sie auf spiegel.de, via Spotify oder Apple Podcasts und auf anderen Podcatchern. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis nächste Woche, Ihr Olaf Häuser.